Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Meine Gästin heute live aus der Cupra City Garage Berlin. Die Frau hinter den Millionenreichweiten im Streaming-Business. Von Spotify, die Head of Podcast Central Europe, Sarul Krause-Jentsch.
Also es ist ganz klar und das auch schon seit Jahren, das größte Genre ist immer noch Comedy und Entertainment. Also das wird man auch sehen, wenn man in die Top-Charts guckt. Das zweitgrößte Genre, aber auch ein sehr großes Genre in Deutschland ist True Crime, klar. Was wir mittlerweile sehen, was sehr interessant ist, ist eben, dass sogar mittlerweile das drittgrößte Genre Influencer-Podcasts sind oder wir nennen es Digital Life Podcasts. Da merkt man eben auch, okay, diese ganzen Influencer und Creator bringen natürlich ihre Reichweite auch von anderen Plattformen mit.
Es ist ein Blick in die faszinierende Welt des Streamings. 460 Millionen Menschen weltweit hören mittlerweile Podcasts. Ein Business mit Raketenwachstum. Globaler Umsatz schon 24 Milliarden Euro. Jedes Jahr 20% mehr. Powerhouse in diesem Game natürlich Spotify. Die größte Audioplattform der Welt. Tomorrow meets Spotify. Zum Auftakt des All Ears Summits in Berlin hatte ich die tolle Chance, einen Live-Podcast mit der Frau zu produzieren, die dieses Millionen-Business managt. Sarul Krause-Jentsch, seit 4 Jahren Head of Podcast bei Spotify. Ihre Insights, die wichtigsten Trends und Learnings und natürlich die großen Stars der Branche. Von Joe Rogan bis Barack Obama. Wer macht die 100-Millionen-Deals? Wer sind die absoluten Gamechanger. Und was bitte hat Jan Böhmermann mit all dem zu tun? Das alles jetzt live aus der Cupra City Garage in Berlin. Wer mitdiskutieren möchte, super gern in der Q&A-Funktion von Spotify. Ich freue mich auf dein Feedback und natürlich, wenn du den Channel abonnierst. Jetzt aber Stream on. Viel Spaß im Spotify-Universe von Sarul Krause-Jentsch. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cupra. Seit 3 Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit 3 Jahren geht es uns darum, Gamechangern hier eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Und vielleicht macht das unsere Verbindung auch so besonders zwischen Cupra und Tomorrow, weil wir beide genau diese neuen Wege gegangen sind. Cupra als Challenger-Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger-Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Sarul, willkommen bei Tomorrow hier in der Cupra City Garage in Berlin. Wie toll, dass du hier bist und die Zeit hast.
Danke für die Einladung, ich freue mich.
Es ist sensationell und hier, was für ein Spot, die City Garage, oder?
Ja, super cool vor allen Dingen. Witziger Fun Fact, ich wohne in dem Haus gegenüber quasi. Also und ich habe da ganz lange drin gewohnt. Und deswegen, also ich kann quasi gerade in mein Zimmer reingucken, theoretisch. Also,
ja, herrlich, kurzer Weg. Was ja das Besondere ist, dieser Podcast hier heute ist ja im Grunde genommen auch das Opening für das All Ears Festival. Das ist die größte deutsche Podcast-Konferenz. Die findet jetzt zum 3. Mal statt. Alle Podcast-Creatives sind da und Spotify, ihr seid Founder und Gastgeber des Summits. Warum ist das für euch so wichtig?
Also wir haben uns quasi bei der, also bei All Ears, bei der größten deutschen Podcast-Konferenz gedacht, dass wir eigentlich einen Ort brauchen, wo wirklich alle, die was mit Podcasts zu tun haben, mal zusammenkommen. Also wir nennen es auch quasi, unter uns nennen wir es auch das Klassentreffen, weil wirklich eigentlich von ProduzentInnen über PodcasterInnen, aber eben auch Kreative aus allen Richtungen, die vielleicht auch irgendwann podcasten wollen, alle da sind. Und wir machen es jetzt auch schon zum dritten Mal. Und sind echt froh, dass wir wirklich gemerkt haben, okay, eigentlich kommt hier wirklich alles zusammen, von AnfängerInnen über wirklich Experten, von Independent-PodcasterInnen bis aber auch wirklich großen Stars. Also wir hatten letztes Jahr die Kaulitz-Brüder da, dieses Jahr ist Felix Lobrecht da oder Michael Barbaro von The Daily. Ich weiß nicht, The Daily ist ja so ein newsprägender Podcast. Er ist einfach da aus New York. Also da freue ich mich am meisten drauf eigentlich.
Du hast gerade schon gesagt, das ist so eine Art Klassentreffen. Das ist ja interessant. Podcast ist einfach ein komplett digitales Business und trotzdem ist es so wichtig, sich dann doch mal zu treffen.
Ja, wir wollen doch alle wissen, wie die Leute riechen und aussehen und es hat man ja auch gerade gemerkt, in der Pandemie waren Podcasts ja auch sehr groß. Ich glaube, ganz viele von uns haben sich auch in der Pandemie mit Podcasts beschäftigt oder haben mit Podcasten angefangen oder auch angefangen, Podcasts zu hören. Und trotzdem ist in jeder kreativen Branche der Austausch untereinander, das sich kennen, das sich mal angefasst zu haben, mal zusammen Bier getrunken zu haben oder mal ein Weinchen gezischelt zu haben, ist dann ja doch immer das, was dann den Unterschied macht und total wichtig und entscheidend ist. Deswegen, ja, es geht nicht ohne Anfassen.
Sehr, sehr cool. Und Kupra ist Partner bei All Ears Summit und hier finden auch einige Events statt. Während des Summits gibt es hier Speaker-Dinner. Diese Zusammenarbeit, die Collaboration mit Kupra, was macht die für dich aus? Warum ist das so besonders?
Also ich glaube, zuerst mal passen die Marken schon sehr gut zueinander, einfach weil Kupra sieht man ja auch überall, auch bei The Voice und so weiter, dass Kupra Kreative und Kreativität unterstützt. Also auch das, was wir heute hier machen, machen wir dank Kupra. Also auch dein Podcast und so weiter. Und da merkt man einfach, das passt zusammen, weil Spotify ist ja auch der Ort, wo wir wollen eigentlich, dass möglichst viele Kreative von ihrer Kunst leben können. Und deswegen ist es eigentlich ein Match made in heaven quasi. Und dann dazu kommt, dass, also ehrlich gesagt, wir hatten die ersten Calls mit Kupra und waren einfach so, wir sind verliebt. Es hat einfach gut zusammengepasst. Deswegen sind wir auch ganz froh, dass wir jetzt sogar schon zum zweiten Jahr mit Kupra zusammenarbeiten.
Ja, ja, sehr cool. Das ist am Ende nicht nur der Brand, sondern auch die Personen, die den Brand immer ausmachen nach wie vor.
People buy from people. Also es ist wirklich am Ende dann doch immer das.
In deinem Business geht es darum, ja, Menschen eine Plattform zu geben. Und Spotify ist die größte Audioplattform der Welt. Ihr seid damit auch ein Enabler. Wie ist dein Blick? Was ist so dein Big Picture, wenn du auf das ganze Podcast-Business global schaust? Wie siehst du das? Wie gut läuft es?
Also, wir sind sehr, sehr zufrieden und es läuft alright. Nee, es läuft sehr gut. Also der Podcast-Markt wächst ja besonders. Ich bin ja vor allen Dingen für den deutschsprachigen Raum zuständig, also Österreich, Deutschland und Schweiz. Und da sehen wir auch einfach, dass es wirklich sehr stark gewachsen ist. Es gibt so eine neue deutsche Podcast-Welle, nennen wir sie, die so seit 2018 entstanden ist und seitdem auch eigentlich weiterhin wächst. Wir haben auch ganz viel Awareness für Podcasts im Markt, das merkt man auch einfach. Und weltweit ist es so, dass die Märkte sind sehr unterschiedlich entwickelt. Es gibt sehr reife Märkte wie die USA oder eben auch Deutschland. Aber es gibt natürlich auch eher neue Podcast-Märkte. Also gerade im arabischen Raum zum Beispiel tut sich gerade einiges. Indonesien ist zum Beispiel total spannend, auch für CreatorInnen. Da ist es sehr, sehr schwer zu sagen, wie ist der Podcast-Markt weltweit gerade. An sich wächst der Podcast-Konsum oder das Podcast-Hören bei uns auf der Plattform wirklich sehr stark und wir sind sehr zufrieden damit und glauben auch weiterhin daran, dass wir eigentlich noch gar nicht am Ende sind, sondern dass es wirklich noch sehr viel größer werden kann.
Ich finde das total spannend, dass du gerade sagst, wir sind da noch nicht am Ende, weil wenn ich mit Menschen spreche, höre ich häufig, dass sie sagen, ich würde auch gerne einen Podcast machen, aber braucht die Welt denn noch einen Podcast? Es machen ja gefühlt schon alle Podcasts und wie kann ich dann da auch noch bestehen? Aber wenn wir einfach mal business-wise auf diesen Weltmarkt gucken, ist es ja total spannend. Einige sagen ja auch, Podcast sei immer noch Nische, aber die Zahlen erzählen ja was ganz anderes. In Vorbereitung sehr wohl auf das Gespräch heute habe ich mir die Zahlen angeschaut. Wenn wir den globalen Podcast-Markt im Moment sehen, dann reden wir über ein Business, $24 Milliarden. $24 Milliarden heute. Die Skalierung in den nächsten Jahren mindestens 20%. Die Zahlen sollen bis 2032 das Umsatzvolumen steigen auf 131 Milliarden Dollar. Also eine unfassbare Skalierung. Deine Analyse, warum ist das so? Warum wächst das so?
Also es gibt mehrere Faktoren. Ich glaube, einerseits ist es das Medium an sich, weil es einfach ein sehr vielseitiges Medium ist. Also viele von uns hören Podcasts beim Staubsaugen oder nebenbei, auf dem Fahrrad, auf dem Weg zur Arbeit. Aber es gibt mittlerweile auch sehr viele Formate, die sich eben wirklich wir nennen es immer Lean-In-Consumption, also wirklich sich reinzubegeben, wirklich aktiv zuzuhören, auch ermöglichen. Dann ist es so, dass so seit 2015 sehen wir auch, dass einfach die Art der Inhalte sich extrem professionalisiert hat. Also der Urknall ist immer, wir nennen es immer Serial, der Serial-Effekt. Also dieser True-Crime-Podcast, der mittlerweile über 300 Millionen Mal runtergeladen wurde. Da sucht man ja wirklich irgendwie, also ich weiß nicht, welche YouTube-Videos 300 Millionen Mal runtergeladen werden, aber das sind halt wirklich ganz andere Größen mittlerweile. Und das sehen wir auch in Deutschland. Also so seit 2018 explodiert auch die Anzahl an wirklich hochwertigen, spannenden Inhalten. Und dadurch natürlich dann auch das Hören. Und das ist dann wiederum einfach so ein Flywheel, was sich dann gegenseitig bestärkt. So.
Wow, aber das Learning ist doch auch, wenn man auf die Zahlen schaut, korrigiere mich, wenn ich da komplett falsch liege, aber wenn du einen Markt hast, 24 Milliarden und das skaliert auf über 130 Milliarden, kann man doch auf jeden Fall das Learning draus ziehen. Es gibt noch genug Platz für Podcasts, für neue Formate, oder?
Auf jeden Fall. Also ich meine, es fragt einen ja auch keiner, braucht es dieses Buch noch? Ja, oder braucht es diese Netflix-Serie noch? Oder braucht es diese, ne? Also man fragt sich bei keinem einzigen YouTube-Video, braucht es dieses YouTube-Video noch? Und ich weiß gar nicht, woher dieser Wunsch kommt, immer zu sagen, es gibt genug Podcasts oder, oh, jetzt hat mein Opa auch noch einen Podcast oder so. Oder, also, I wish, ne? Also so, wir brauchen auch sehr viel mehr Podcasts von älteren PodcasterInnen zum Beispiel, auch super spannendes Thema. Aber ja, also ich glaube, es gibt immer noch Nischen und Themen, die spannend sind, die kommen können. Es ist ja auch so, dass wir jede Woche in den Charts neue Podcasts sehen. Also es ist nicht so, dass es alles statisch ist und dass sich eigentlich alles schon etabliert hat und es keinen Platz mehr gibt. Es gibt zum Beispiel einen Angler-Podcast, der jetzt gerade trendet. Es gibt auch einen Podcast über, finde ich auch sehr interessant, Schildkrötenzucht, oder Holzwerkzeuge. Also es ist total spannend. Es gibt eigentlich für jeden Bereich des Lebens irgendwie einen Podcast. Und so soll es ja auch sein. Also da findet eigentlich jeder seine Nische und da kann man auch als Kleiner oder als Anfängerin, kann man auch auf jeden Fall, wenn man es richtig macht und die richtigen Tools an der Hand hat, wirklich auch groß werden, ja.
Ja, total spannend. Aber du hast gerade schon gesagt, man kann richtig groß werden. Und schauen wir mal in den Charts nach ganz oben. Das ist ein Big Business mittlerweile ja auch für die Macher oder zumindest für die Macher, die es richtig machen. Der King im Game ist, glaube ich, ganz klar Joe Rogan mit seinem Joe Rogan Experience Podcast, den er macht. Den hat er gegründet und hat 2020 mit euch einen Exklusivvertrag geschlossen. Und da sind einige Zahlen im Raum gewesen, dass es für diesen Vertrag angeblich $100 Millionen gab. $100 Millionen für einen 2-Jahres-Vertrag im Podcast-Business. Das ist schon ein Game-Changer-Deal, oder nicht?
Also genau, wir haben ja die Zahlen nie kommentiert und wir dürfen natürlich auch nichts zu Vertragsdetails sagen, aber also es ist natürlich schon so, dass Joe Rogan in einer ganz eigenen Liga spielt. Also Joe Rogan ist selbst weltweit in 94 Märkten der größte Podcast, ne? Also es ist wirklich auch genreprägend. Ich weiß nicht, wie viele Leute schon zu uns gekommen sind und gesagt haben, ich habe einen total coolen Interview-Podcast vor. Der ist wie Joe Rogan. Joe Rogan hat das Medium in irgendeiner Form auch wirklich auch Mainstream gemacht. Also jeder kennt ja auch so manche Videos oder Bilder aus seinem Podcast, die fast schon Memes geworden sind. Ich denke da immer an Elon Musk, wie er in dem Videopodcast dann einen kifft, ne? Und solche Sachen, das sind irgendwie so ikonische popkulturelle Momente. Und da, ja, ist eigentlich einfach eine Liga für sich, in der Joe Rogan da spielt.
Wow, aber lass uns bitte mal in diese Liga, in dieses Phänomen Joe Rogan schauen und gar nicht auf die bisweilen kruden gesellschaftspolitischen Statements, die er macht, sondern einfach nur mal die Fakten, die Business Key Figures. 16,4 Millionen Abonnenten und rund 11 Millionen Menschen, 11 Millionen hören seinen Podcast.
Ja, das ist die Einwohnerzahl von wahrscheinlich Belgien oder so, oder wie viel? Boah, ich weiß nicht, wie viel Einwohner hat Belgien. Also ja, es ist wirklich beeindruckend. Und das Phänomen, also ich meine, ich höre auch hin und wieder rein, weil er einfach wirklich große Gäste hat, das muss man wirklich sagen. Also von Sam Altman von OpenAI über Elon Musk, wie ich schon genannt habe, oder eben auch Bernie Sanders und wahrscheinlich dann auch alle Präsidentschaftskandidaten, die jetzt dann, also ich denke mal, Trump wird vielleicht auch, wer weiß. Aber ja, also ich glaube, es ist einerseits das und andererseits ist er einfach so lange dabei. Also man muss halt auch einfach sagen, der podcastet seit 15 Jahren und er bringt, das muss man auch wirklich sagen, er ist sehr, sehr fleißig. Also pro Woche kommen da 2 bis 3 Podcasts raus, die immer 3 bis 4 Stunden lang sind. Also die Zeit muss man überhaupt erstmal investieren, auch die ganze Zeit im Studio zu sitzen. Ne? Und also und das über eine gewisse Zeit einfach konstant so viel Content zu produzieren, das ist einfach auch schwer zu finden in der Liga. Und da ja, und dann verfängt natürlich auch einfach vieles von dem, was er sagt, bei vielen Leuten. Also ich kann mich da schlecht reindenken, aber ich denke immer so, okay, wenn ich irgendwie ein Mann wäre, dann ist es doch auch einfach interessant. Er ist einfach auch sehr authentisch. Also ich glaube, dass er viel über das spricht, was ihn auch interessiert. Also es geht dann mal um MMA oder wenn er irgendwo was hört, dann denkt er sich, okay, dann lade ich ihn einfach ein. Und zu ihm kommen ja auch wirklich alle. Also es ist...
Was ich total spannend finde, wir sind ja alle in so einer Zeit jetzt nach Covid, in Zeiten von New Work, wo wir uns alle so neu erfinden und unser Leben, unsere Rollen, unser Business, unsere Karrieren so hinterfragen. Und natürlich so eine Plattform wie Spotify und natürlich auch Kupra, wir sagen das ja immer so, Game Changern, eine Bühne, eine Stage. Und ich finde bei Joe Rogan das Faszinierendste, du hast gerade seine Gäste genannt, dass er aber eigentlich ein gelernter Comedian ist. Und ist ein gelernter Comedian und positioniert sich plötzlich neu und hat dann Elon Musk. Gut, die rauchen dann einen Joint. Aber er hat da eben auch Politiker, die für die Präsidentschaft in Amerika kandidieren. Und die kommen plötzlich zu einem, ich war früher mal Comedian und führe jetzt die krassesten Interviews und die meisten Menschen schauen bei mir zu. Ich finde das faszinierend, was diese Technology Podcast auch enabled.
Ja, also das ist ja das Spannende. Die Einstiegsbarriere ist ja auch sehr niedrig. Also es ist nicht so wie bei auch Videoformaten oder so, wo man einerseits auch wirklich sich präsentieren wollen will, ne? Also oder wo man bereit sein muss, vor der Kamera zu stehen, sondern man kann wirklich einfach mit einem Mikrofon in seinem Raum sitzen, in seinem Kleiderschrank sitzen, wo die Akustik übrigens sehr gut ist, und anfangen zu podcasten. Also oder manchmal reicht auch einfach nah an sein iPhone-Mikrofon ranzugehen und man kriegt eigentlich eine halbwegs gute Tonqualität hin und kann irgendwie mit 2 Klicks auf Spotify für Podcast seinen Podcast hochladen und der ist dann auf allen Plattformen verfügbar. Also es ist wirklich sehr niedrigschwellig und wir entdecken ja mittlerweile auch viele Leute, die halt einfach Podcast-Stars sind. Also ich finde ein schönes Phänomen ist, du hast gerade Covid genannt, ist Christian Drosten. Also ich glaube so, jeder kennt ja diesen Virologen, der wirklich hochspezialisierte weltweit anerkannte Forschung macht, aber der, wenn man ihm zuhört, der ist ein Podcast-Star. Also so, ich weiß nicht, ich meine, der wurde dann ja irgendwie entdeckt, ne, von Norbert Grundei beim NDR, aber wenn man den hörte, denkt man, ah ja klar, der ist Podcaster. Also das ist total faszinierend, dass wir mittlerweile eine eigene Form von Celebrity oder Stars haben, die halt Podcaster sind. Also sowas wie Tommy Schmidt, der ja eigentlich ursprünglich quasi auch Comedy-Autor war, aber jetzt eher eigentlich größtenteils bekannt ist als Podcaster. Das ist eine ganz neue Riege an großen Talenten und Kreativen.
Wie hilfreich ist es aus deiner Sicht, Sarul, dass eben auch Top-Personalities ins Podcast-Business gehen? Ein Case beispielsweise Michelle und Barack Obama. Erst als Präsident musste er ausscheiden in Amerika nach den Amtsperioden und ist dann ins Podcast-Business eingestiegen, hat einen Exklusivvertrag mit euch gemacht. Der vorher mächtigste Politiker der Welt geht ins Podcast-Business. Öffnet das auch für euch neue Türen, wenn ihr solche Deals machen könnt?
Klar, also wir werden, also wenn ich irgendwie einen Euro kriegen würde für jedes Mal, wenn jemand mich darauf anspricht, dann hätte ich jetzt bestimmt 4 Euro. Ja. Nee, also es ist klar, dass diese großen Deals für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt haben und zum Beispiel der Podcast von Bruce Springsteen und Barack Obama ja auch ganz neue HörerInnen erschließt. Also mein Vater, der vielleicht ein Bruce Springsteen-Fan ist, der nicht unbedingt auf Podcast gekommen wäre, ist dadurch eben auch zum Podcast hören gekommen. Also es ist einerseits auf der Seite der Leute, die sie ansprechen oder halt einfach, dann hat eben auch haben unsere Großeltern eben auch davon gehört, dass Michelle und Barack Obama podcasten. Und dann auf der anderen Seite natürlich ist es für uns auch sehr hilfreich, weil das andere Türen öffnet, zum Beispiel eine Anke Engelke oder so, die dann versteht, ah, okay, ich bin groß, in der Liga gibt es nur mal auch andere PodcasterInnen. Ja, das war in der Hinsicht auf jeden Fall sehr hilfreich. Und ich meine, am liebsten wäre mir ja ein Podcast zwischen Michelle und Barack gewesen, aber so ein Beziehungspodcast. Ja. Das wäre total cool gewesen, wenn die so ein, ich weiß nicht, kennt ihr noch Pardiologie?
Ja.
Der Beziehungspodcast von Charlotte Roach und ihrem Mann. Das wäre total cool gewesen, mal in deren Ehe reinzuschauen. Sehen die sich eigentlich, ne?
Aber dafür gibt es doch den Podcast von Meghan und Harry, oder?
Der Podcast ja nicht wahr.
Das sind ja selbst irgendwie Royals, die mittlerweile auf dieses Podcast-Business schielen, ne?
Ja, also ich finde, das zeigt ja auch, wo wir mittlerweile sind. Also ich glaube, was auch das Schöne ist, ist gerade für so große Persönlichkeiten, du hast halt wirklich Zeit in dem Medium-Podcast. Also ich meine, ihr hört hoffentlich alle Podcasts, aber man nimmt sich ja wirklich auch Zeit. Ich höre diese Was-Alles-Gesagt-Podcasts von der Zeit zum Beispiel, die sind manchmal, was war der Rekord, 13 Stunden oder so lang. Joe Rogan, wie gesagt, auch ständig 7 Stunden teilweise. Und wann hat man schon mal die Zeit, wirklich stundenlang zu erklären, was man meint, oder wem wird schon mal irgendwie stundenlang zugehört? Es gibt ja wenig Medien, wo man so viel Zeit hat. Das ist, glaube ich, auch eine schöne Gelegenheit für solche Persönlichkeiten, sich dann auch wirklich mal zu erklären oder Geschichten anders zu erzählen, länger zu erzählen.
Du bist, glaube ich, aber auch Hardcore-Hörerin, oder? Ich habe in Vorbereitung auf das Gespräch gelesen, dass du im Jahr 55.000 Stunden Podcast hörst?
Oder Minuten.
Minuten, sorry.
Genau, also ich müsste es mal auf den Tag runterrechnen, aber beim Spotify-Jahresrückblick kriegt man ja auch angesagt, wie viele Minuten man gehört hat, und ich glaube, es ist in der Regel, ja. Aber wie gesagt, also ich kann es auch zu jeder Tages- und Nachtzeit machen. Es ist einfach wirklich wunderbar. Es gibt Podcasts zum Einschlafen, es gibt Podcasts zum Aufwachen, es gibt Podcasts zum Mittagessen, es gibt Podcasts zum Abendessen. Also theoretisch gibt es für jeden, jede Stunde oder jeden Zeitpunkt meines Tages eigentlich einen schönen Podcast, den ich mir.
Gibt es eigentlich eine einfache Erfolgsformel, die man runterbrechen kann? Je berühmter jemand ist, desto wahrscheinlicher wird es, wenn der ins Podcast-Business einsteigt, dass das auch automatisch ein Erfolg wird? Oder ist das zu einfach gedacht?
Also Bekanntheit und auch Reichweite auf anderen Plattformen ist natürlich ein Faktor, ne? Also wir haben es zum Beispiel gesehen jetzt bei Rezo und Julian Bam, die Poppylos gemacht haben. Es hat natürlich geholfen, dass sie viel Reichweite auf anderen Plattformen haben, dass sie Millionen FollowerInnen auf allen möglichen Plattformen haben. Das hilft natürlich. Es ist aber nicht das Einzige. Also wir sehen ja auch immer wieder, dass PodcasterInnen halt hervorkommen, die eben keine Reichweite vorher hatten auf anderen Plattformen. Ich finde, ein ganz schönes Beispiel ist zum Beispiel Sabine Rückert von Zeitverbrechen. Die ist ja einfach ein Star mittlerweile. Und die war vorher halt stellvertretende Chefredakteurin bei der Zeit, aber jetzt keine Influencerin oder eine Creatorin, die irgendwie auf einer anderen Plattform ihre Reichweite mitbringt. Das heißt, ich glaube, am Ende überwiegt immer die Stimme und das, was man erzählt oder das, was man mitbringt oder das, was der Podcast ist quasi. Aber ja, Bekanntheit ist ein Faktor auf jeden Fall.
Ist das auch der Grund, ich habe ein Interview von dir gehört, dass du gesagt hast, so einer der Trends, der wichtigsten Trends ist die Beobachtung, dass jetzt eben auch immer mehr Influencer in das Podcast-Business gehen, dass sie sagen, okay, Instagram und TikTok, das reicht mir nicht mehr aus, sondern ich will noch einen weiteren Channel haben und Podcast dann der next best Channel ist für sie.
Mhm, absolut. Also da ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, wie ich schon gesagt hatte, dass für viele Influencer oder auch CreatorInnen es eine schöne Möglichkeit ist, auch eine andere Seite von sich zu zeigen. Also wir haben es gesehen, wir haben für Offline und Ehrlich, das ist ein Podcast von Trimax und Unsympathisch TV und Varion. Das sind sehr, sehr große Twitch-Streamer und YouTuber. Und wir haben so ein bisschen die eigentlich so zusammengecastet, weil wir dachten, hey, wir brauchen so diese einfach Größen aus dem Streaming und aus dem YouTube-Bereich und haben die zusammengepackt. Und die waren total froh, dass sie auch mal wirklich eine Stunde lang irgendwie eine andere Seite von sich zeigen konnten, als sie auf ihren anderen Plattformen zeigen. Ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen das, den Tiefgang zu haben. Oder auch Adorable Caro ist ein ganz gutes Beispiel. Die ist ja so Lifestyle und Beauty und Fashion Influencerin. Und die macht aber einen Podcast über so Selbst Hilfe und Self-Development und so Mental Health-Themen und sowas. Und ich glaube, das ist eigentlich sehr spannend, weil eben da auch wieder ein bisschen mehr Tiefgang zeigen zu können, ist dann auch eben sehr viel wert und stärkt natürlich aber auch die eigene Brand. Also man sieht dann auch mal eine schöne...
Habe ich das gerade richtig verstanden, dass du, dass ihr auf die Menschen zugeht und sagt, hey, wir haben eine Idee, möchtest du nicht einen Podcast machen, vielleicht sogar in der Kombination? Das heißt, es geht auch in die andere Richtung. Nicht nur, dass Menschen sagen, ich würde gerne von mir aus einen Podcast machen, sondern ihr, und das ist dein Business dann wahrscheinlich, ihr macht die Spotify-Exclusives, das kommt dann von euch. Da seid ihr die Enabler. Oder wie funktioniert das?
Auf jeden Fall. Also in der Vergangenheit war es so, dass wir nehmen auch immer noch weiter Pitches an. Also unter www.podcastpitch.de kann jeder uns einen Podcast quasi vorschlagen. Und wenn wir Interesse haben, den zu entwickeln, dann melden wir uns auf jeden Fall. www.podcastpitch.de. Aber es ist auch häufig so, dass wir selbst auf eine Idee kommen, unser Team auf eine Idee kommt oder wir zum Beispiel auch sagen, es gibt ein Thema, was wir gerne beleuchten würden. Wir hatten es jetzt gerade bei dem Thema so Gen Z und Finance, also so Personal Finance, persönliche Finanzen und für die junge Generation. Und da haben wir dann eben überlegt, ah okay, lass uns das Thema mal anschauen. Wie würden wir das Thema denn eigentlich mal angehen wollen? Und dann versuchen wir eben einen Produktionspartner zu finden, aber dann natürlich auch einen Host oder irgendwie eine gute Persönlichkeit, um das quasi zu machen. Bei Anke Engelke war es so, dass wir eigentlich seit Jahren uns gedacht haben, wir möchten unbedingt, dass Anke Engelke podcastet. Und dann irgendwann hatten wir auch ihren Match gefunden. Also das ist, oder sie hat ihren Match selbst gefunden, sagen wir es mal so. Und dann geht es dann so weiter, ja.
Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Podcast und einem Spotify-Exclusive, wenn ihr sowas macht wie mit Anke Engelke und habt sie dann exklusiv? Was ist diese Exklusivität? Was ist für euch da der Vorteil, der Benefit?
Also zuerst mal müssen wir sagen, dass wir mittlerweile einen Strategieshift gemacht haben. Das heißt, die letzten 4 bis 5 Jahre haben wir ja sehr, sehr viele eigene Originals entwickelt und auch Spotify Exclusives quasi lizenziert. Das heißt, Podcasts, die wir selbst entwickeln in-house oder aber auch die quasi wirklich nur auf Spotify zu hören sind, also Exclusives. Davon gehen wir mittlerweile ein bisschen weg, weil das war quasi unsere Strategie, um wirklich Marktführerschaft zu bekommen. Check. Wir sind mittlerweile die meistgehörte Podcast-Plattform, deswegen wollen wir jetzt wirklich auch mehr eine Plattform werden und arbeiten wirklich nur noch sehr ausgewählt mit Original und Exclusives. Also wir haben uns da sehr, sehr stark quasi fokussiert, sind jetzt eigentlich nur noch haben wirklich gemischtes Hack ist ein Exclusive, fest und flauschig, hobbylos, also wirklich so die größten im Markt. Und wir wollen, was wir in Zukunft machen wollen, ist, dass wir mit mehr CreatorInnen zusammenarbeiten können und wirklich quasi breiter auch einfach die Tools zur Verfügung stellen und alles möglich machen, damit eben alle von diesem neuen spannenden Podcast-Markt und von den ganzen HörerInnen, die wir auf Spotify haben, profitieren können.
Bevor wir auf die erfolgreichen Podcasts auch aus Deutschland eingehen, lass uns einmal kurz zurückgehen. Ich glaube, dieses ganze Podcast-Business ist ja noch gar nicht so alt. Wenn man mal zurückschaut, wann das Ganze entstanden ist, ist das ja, wenn ich es richtig gesehen habe, erst alles im Jahr 2000 entstanden. Und damals hat man das noch Audio-Blogging genannt. Da gab es noch nicht mal diesen Namen Podcast. Das heißt, das ganze Business ist im Grunde genommen erst 24 Jahre alt. Mhm. Und dann, wenn ich es richtig gesehen habe, aber hat es auch lange gedauert, bis dann das so ein, ich nenne es mal, Hype-Thema geworden ist, dass es auch für Spotify so in den Vordergrund gekommen ist. Ist das, ich glaube, ihr macht das seit 2016?
Ja, wir machen es vor allen Dingen in Deutschland als erstes Land. Also das ist total spannend, weil Fest und Flauschig war der allererste Podcast auf Spotify weltweit. Und das Phänomen ist quasi so, dass in Deutschland ist es so, dass wir sehr hörspielaffin sind. Also ich weiß nicht, wie viele von euch auch zum Beispiel zu 3 Fragezeichen einschlafen. Also ich glaube, es wird einige geben, die zu 3 Fragezeichen einschlafen. Und die 3 Fragezeichen, das ist der größte Künstler oder der größte Artist auf Spotify. Also wir sagen immer, also wir haben vor ein paar Jahren immer gesagt, um es unseren internationalen KollegInnen zu erklären, 7-mal Drake. Das ist quasi die 3 Fragezeichen in Deutschland, also die Größe. Und dieses Phänomen hatte eben Daniel Eck, unser Gründer, auch einfach bemerkt und war so, ah, okay, es gibt da irgendwie eine Eigenart in Deutschland, dass die Leute nicht also auch Musik hören, aber vor allen Dingen auch viel Hörspiele hören. Und dann hat er quasi verstanden, ah, dieses Spoken Word Content, also oder wir nennen es Spoken Word Content, geht irgendwie ab oder zumindest wird viel gehört. Und daraufhin haben wir dann Fest und Flauschig gesigned und Fest und Flauschig war der Urknall quasi von Podcast überhaupt auf Spotify. Ist ja dann auch sehr, sehr lange der größte Podcast auf Spotify gewesen. Und das ist total spannend, dass so wir Deutschen mit unserer Eigenart irgendwie Hörspiele zu hören, Bibi Blocksberg, Bibi und Tina, Benjamin Blümchen, aber auch die 3 Fragezeichen, dann dazu geführt hat, dass eben Podcast wirklich ein sehr, sehr großer und wichtiger Bereich irgendwie bei Spotify ist.
Ich finde das total faszinierend. Da wird diese Technology im Jahr 2000 entwickelt und gefühlt passiert so 16 Jahre, sagen wir mal, nicht sehr viel. Und dann kommt ihr und sagt, okay, wir machen ein Podcast und der hat so einen ganz seltsamen Namen, Fest und Flauschig. Dahinter stecken Jan Böhmermann und Olli Schulz und ihr startet den als deutschen Podcast und das ist so ein Game Changer und wird weltweit der erfolgreichste Podcast. Wie kann ein deutscher Podcast, auch ein deutschsprachiger Podcast, weltweit die Nummer 1 werden?
Also ich meine, wir Deutschen hören wirklich gern Audio. Also es ist ja total faszinierend. Das hat sogar eine geschichtliche Komponente auch. Also durch den Föderalismus und eben dadurch, dass wir auch sehr viele Radiostationen haben, hatten wir schon immer sehr viele gute SprecherInnen. Also es gibt ja in Deutschland, glaube ich, 40.000 Radiostationen. Dementsprechend kann man sich vorstellen, wie viele SprecherInnen es in Deutschland gibt und wie viele gute SprecherInnen es auch in Deutschland gibt. Und auch Hörspiele, ich zumindest auch sehr mit Hörspielen und Kassetten groß geworden bin. Das ist schon eine spannende deutsche Eigenart. Und dementsprechend ist es ganz interessant, dass wir das als Markt, der so viel Audio dann konsumiert, dann eben dazu führen kann, dass ein deutscher Podcast einer der größten Podcasts der Welt ist. Und Gemischtes Hack zum Beispiel ist auch immer noch unter den Top 5 größten Podcasts weltweit. Und da muss man sich ja vorstellen, weltweit. Und es ist ja ein deutscher Podcast, ne? Also man beschränkt sich ja dann doch nur auf die deutschen HörerInnen. Das macht es eigentlich nur noch faszinierender.
Sensationell. Nochmal so rückblickend, würdest du heute sagen, als die 2016 mit der Idee kam, Fest und Flauschig, war das von Jan Böhmermann und Olli Schulz visionär oder war das mehr bei Accident ein Zufall, dass sie gesagt haben, ich mache das einfach mal, wir machen das einfach mal und schauen mal, was passiert.
Ich glaube auch nicht, dass ihnen unbedingt bewusst war, dass sie gerade einen Podcast machen. Also es kommt ja ursprünglich von Sanft und Sorgfältig, einer Radioshow. Ich weiß nicht, wer von euch das auch noch bei Radio 1 gehört hat, aber die haben ja dann bei Radio 1 aufgehört und sind dann eben zu Spotify und waren dann Game Changer, wie du schon sagst. Und ja, also es ist faszinierend, aber die zwei haben einfach auch wirklich das Genre geprägt. Also ich glaube, auch für ganz, ganz viele PodcasterInnen war das eigentlich so das erste Beispiel für einen Podcast oder das erste Beispiel für, wie ein Podcast klingen kann. Man hat irgendwie 2 Leute, die unterschiedlicher Meinung sind, die unterschiedliche Charaktere haben und sich dann irgendwie einfach ein bisschen übers Leben unterhalten. Da ist ja Fest und Flauschig einfach schon auch der Urknall gewesen in Deutschland.
Ja, sensationell, Urknall. Ja, und zeigt sich wieder mal, First Mover zu sein, ist in so einem Business dann immer gut, wenn man als allererstes in diese Technology geht. Wie hat sich das heute entwickelt? 460 Millionen Menschen hören heute Podcasts weltweit. 460 Millionen. Und OMR, wo ja auch Tomorrow der Podcast läuft, hat eine Statistik rausgegeben, gerade dass allein in Deutschland 23 Millionen Menschen Podcast hören. Wie zufrieden bist du mit dieser Abdeckung? Ist 23 Millionen schon krass gut oder sagst du, da ist noch richtig Potenzial?
Also ich meine, wie viele Leute schauen TV? Also ich glaube, also wir werden erst aufhören, bis jeder Deutsche Podcast hat. Ja. Nein, Quatsch. Also ich glaube, es gibt von je nach Umfrage hört so jeder dritte Deutsche regelmäßig Podcast. Und regelmäßig heißt dann so wöchentlich oder monatlich. Und wir konkurrieren natürlich mit allen anderen Medienangeboten. Aber ich glaube, was so die Schönheit ist von Podcast, ist, dass es eben auch ein sehr schönes Nebenbei-Medium ist und auch so vielseitig insofern, dass man zum Beispiel, also ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich Podcast höre oder wenn ich manche Podcasts höre, dass ich mir was richtig Gutes tue, weil es so edukativ ist, so bildend oder so. Und ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Ende. Für viele war ja auch einfach das Verständnis von, wie höre ich überhaupt einen Podcast, eine Hürde. Und ich glaube, da haben wir schon sehr viel Arbeit geleistet, dass eigentlich jeder, der einem anderen jetzt mittlerweile einen Podcast zeigen will, einfach sagen können, hast du Spotify? Dann klick doch mal rein und gib den Podcast ein oder so. Weil ich habe ganz früh auch mal einen Podcast gemacht und ich musste überhaupt einen Großteil meiner Familie erstmal erklären, wie sie überhaupt diesen Podcast jetzt hören, den ich mache. Ne? Also da baut sich auch gerade ganz viel ab und Podcasts sind ja auch auf ganz vielen anderen Plattformen mittlerweile verfügbar. Es gibt ja auch bei YouTube Podcasts zum Beispiel oder bei RTL Plus und bei TikTok. Mittlerweile gibt es ja auch Ausschnitte von Podcasts und so weiter. Da tut sich ganz viel in der Awareness. Und ich denke, so ein Drittel der Deutschen, da geht noch was. Also ich meine, wir hören ja auch scheinbar alle jeden Tag 6 Stunden Radio. Da ist, glaube ich, auch noch.
Aber das Wachstum ist wirklich bemerkenswert. Du hast es gerade gesagt, wenn man 2016 eben bei Spotify Podcast eingegeben hat, hat man ziemlich genau dann ja offenbar einen Auswurf bekommen. Fest und flauschig, der erste Podcast. Wenn man es heute eingibt, habe ich die Zahl gesehen, habt ihr 5 Millionen Podcasts gelistet. 5 Millionen.
Ja, das ist schon eine beeindruckende Zahl, ja.
Wow, in 8 Jahren so weit gewachsen. Ein großes Thema natürlich Sichtbarkeit. Wie kann man Sichtbarkeit kriegen? Ist das immer schwieriger, eben durch diese Menge an Podcasts da auch noch eine Durchdringung zu schaffen, dass man, obwohl es 5 Millionen Podcasts bei euch gibt, eben noch gefunden werden kann?
Ja, auf jeden Fall. Also einerseits auch die Dynamik der Charts gibt uns recht, dass man auch immer neue Podcasts noch, dass ganz viele neue Podcasts machen und die auch weiter gefunden werden. Und auch es gibt ja auch jeden Monat irgendwie spannende NewcomerInnen, die in den Podcast-Bereich reinkommen und die auch gefunden werden und auch ihre Hörerschaft finden. Was aber besonders, also was uns auch besonders wichtig ist, ist natürlich, dass wir über Machine Learning und auch über das Kuratieren, also das, was wir im Musikbereich sehr gut schon können und auch sehr gut verstanden haben, den Leuten die richtige Musik zur richtigen Zeit zu zeigen, das übertragen wir jetzt natürlich auch aufs Thema Podcast. Ne? Also wir haben zum Beispiel ein Autoplay mittlerweile drin, aber wir haben auch die Möglichkeit, sehr spezifisch zu targetieren. Das heißt, wenn du den Schildkrötenaufzucht-Podcast gehört hast, dann kriegst du natürlich auch den Zoo-Zubehör-Podcast dann als nächstes vorgeschlagen und so weiter. Also da gibt's ganz viele spannende Tools, die und gerade diese Entwicklung ist auch uns sehr wichtig, dass wir Discovery ermöglichen, weil das eben auch was war, was ganz lange gefehlt hat. Also jemand, der sich damit ein bisschen mehr beschäftigt hat, weiß auch, dass das eine große Herausforderung ist für uns für die nächsten Jahre.
Ich gehe mal von aus, dass Schildkrötenzucht immer noch so ein Nischenthema ist, gehe ich mal von aus. Aber wenn du auf die großen Trends schaust, was sind so die großen Trendthemen im Podcast-Business? Ich nehme an, wir haben die sogenannten Laber-Podcasts, die Entertainment-Podcasts, die es gibt, News-Podcasts, True Crime Podcast. Was siehst du, was sind im Moment aus deiner Sicht die großen Abräumer?
Also es ist ganz klar und das auch schon seit Jahren, das größte Genre ist immer noch Comedy und Entertainment. Also das wird man auch sehen, wenn man in die Top-Charts guckt, dass der größte Teil der Podcasts wirklich eher Comedy- und Entertainment-Formate sind. Das zweitgrößte Genre, aber auch ein sehr großes Genre in Deutschland, ist True Crime, klar. Was wir mittlerweile sehen, was sehr interessant ist, ist eben, dass sogar mittlerweile das drittgrößte Genre Influencer-Podcast sind oder wir nennen es Digital Life Podcasts. Da merkt man eben auch, okay, diese ganzen Influencer und Creator bringen natürlich ihre Reichweite auch von anderen Plattformen mit und haben häufig wirklich auch einfach ZuschauerInnen, die ihnen eben eigentlich überall hin folgen. Und das merken wir jetzt auch gerade so in den Charts. Ganz spannend ist aber auch das Thema Sport dieses Jahr, denke ich. Also da, falls jemand einen Podcast starten möchte, da geht dieses Jahr vielleicht einiges. Also wir investieren natürlich auch sehr viel und supporten auch sehr viele SportpodcasterInnen, weil es ist ein großes Sportjahr. Also mit der Euro in 2 Monaten, schon in 2 Monaten, Wahnsinn, oder? und dann Olympia im Sommer ist es einfach ein Jahr, wo, glaube ich, sehr, sehr viel Sport konsumiert wird auf allen Kanälen und dann, das wird sich auch auf Podcasts übertragen.
Was ich faszinierend finde, Sarul, weil ja, wir haben es vorhin einmal kurz erwähnt, einige auch noch denken, so Podcast ist manchmal auch so ganz easy, stell ein Mikro hin und fange an zu reden, aber es gibt ja auch Formate, die extrem aufwendig sind, diese Storytelling-Formate und die macht ihr ja auch immer mehr. Also sehr beeindruckend fand ich die Serie, die ihr gemacht habt über Wirecard oder auch über den Boys Club, über diesen Machtmissbrauch bei Bild. Diese Formate, wie schätzt du die ein heute?
Die sind total wichtig, um neue HörerInnen zu gewinnen, auch für oder auch zum Podcast hören zu bringen. Also Wirecard war, glaube ich, auch wirklich einfach, da hatten wir das Glück, dass wir zur richtigen Zeit dann auch gemerkt haben, okay, das ist ein Thema, was ganz viele Deutsche bewegt. Und Wirecard war ganz lange der größte Doku-Podcast, den wir auf der Plattform hatten. Wurde dann abgelöst von Boys Club über Machtmissbrauch bei Axel Springer. Und das ist wirklich eine Möglichkeit, Leuten, die Longform-Inhalte auf anderen Plattformen konsumieren oder die Doku-Fans sind oder die vielleicht noch gar nicht verstanden haben, was dieses Medium auch alles vermag. Für ganz viele sind Podcasts jetzt sehr lange wirklich einfach Laber-Formate gewesen. Also ich denke mal, jeder, der in irgendeinen Podcast reingehört hat und sich gedacht hat, so, warum höre ich gerade diesen belanglosen Menschen zu? So, ne? Der ist dann vielleicht eher für Doku-Podcasts zu haben, wo wirklich irgendwie sehr, sehr gut recherchiert, journalistisch, investigative Formate, die dann eben catchen. Also ich finde, ein sehr schönes Beispiel ist auch gerade Justitias Wille. Das ist ein Podcast über einen Gerichtsprozess von den MacherInnen von Mordlust, der auch gerade ganz große Wellen bei uns schlägt und der eben jetzt auch wirklich zum Beispiel dann im Gerichtssaal zitiert wird, ne? Also da merkt man dann Podcasts und Popkultur und da ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ein breites Angebot zu schaffen und gerade diese gut recherchierten, investigativen Podcasts bringen auch ganz viele neue HörerInnen zum Podcasten, weil sie verstehen, ah, okay, es ist nicht nur 2 Menschen reden miteinander, sondern ich kann auch wirklich mich bilden, ich kann was verstehen oder ich kann auch einfach nur unterhalten werden. Dafür ist es sehr, sehr wichtig.
Ich finde das deshalb total spannend, weil es ja auch zeigt, Kommunikation im Grunde genommen hat sie sich gar nicht verändert. Es geht nur um das Trägermedium. Früher in den tradierten Medien hat man eben solche investigativen Geschichten eben in Magazinen gemacht oder in Zeitungen. Und heute machst du im Grunde genommen den gleichen Job, nur du machst es eben in der Formatierung, dass du sagst, ein Podcast. Und die Leute sind, wenn es investigativ ist, wenn es ein toller, hochwertiger, relevanter Inhalt ist, hast du deine Audience. Also es ist doch eine coole Message.
Total. Und am Ende ist es ja so, dass wir sehen es ja auch bei Publishern, also zum Beispiel die SZ, die Recherche über Wirecard, das war ja eigentlich eine Zeitungsrecherche. Also die SZ war ja wirklich sehr, sehr tief im Wirecard-Thema drin und hat dann eben die ganzen Recherchen natürlich für den Podcast genutzt. Es gibt aber auch den Fall, dass zum Beispiel Lubi, das ist ein Podcast über einen Polizisten, der drogenabhängig wird, und aber ich weiß gar nicht, ob er da noch Drogen fand. Naja, auf jeden Fall ist es irgendwie eine Reportage über einen Polizisten, der drogenabhängig ist. Und dieser Podcast wird jetzt zum Beispiel verfilmt oder wurde verfilmt. Also ich glaube, es geht eher darum, habe ich eine gute Geschichte und dann kann ich aus der Geschichte Artikel machen in der Zeitung, dann kann ich einen Podcast daraus machen, aber zum Beispiel vielleicht auch irgendwann eine Doku oder eine Reportage im Fernsehen. Ne? Also ich glaube, darum geht es eben. Wir wollen alle gute Geschichten erzählen und manchmal eignet sich das Audiomedium dafür, manchmal eignet sich das Medium dafür, manchmal eignen sich alle Medien dafür. Man muss dann einfach nur die Geschichte eben auf eine andere Art erzählen oder so verpacken, dass man die richtigen Leute erreicht. Das ist, glaube ich, am Ende das, was wir machen sollten und machen eigentlich die ganze Zeit.
Und dann gibt's noch einen anderen Case, und heute hier bei dem Live-Podcast sind auch Unternehmer dabei. Natürlich die Frage, Corporate Podcasts ist natürlich auch ein Thema, das viele Companies im Moment überlegen, sollen wir da auch einsteigen? Wenn es so ein großer Markt ist, sollen wir reingehen? Wie siehst du die Challenge für Corporate Podcasts zu bestehen, erfolgreich zu sein? Wie siehst du das?
Also ich glaube, man kann es sehr, sehr gut machen. Aber es gibt natürlich die Herausforderung, wie wird es auch gehört und wie klingt es nicht einfach wie ein Werbepodcast? Weil sofern es also jetzt quasi eine Pressemitteilung vorzulesen, wird niemanden interessieren. Und ich glaube, am Ende ist es so, dass die Corporate Podcasts, die wir gesehen haben, die wirklich erfolgreich sind, eigentlich um ein Thema gehen und dass eine Marke quasi darin hin und wieder stattfindet oder dass eine Marke den finanziert, ist dann einfach quasi eine Randerscheinung in irgendeiner Form. Oder nicht Randerscheinung, sondern es geht darum, geht es ums Thema. Und wenn es ums Thema geht, zum Beispiel um KI teilweise, da gibt es gute Podcasts. Es gibt auch einen guten Podcast von Audi über E-Mobilität oder das, was auch Cupra mit dir macht. Da geht es ja darum, wir wollen das Thema verstehen und wir kommen dann quasi darüber an die Marke ran. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste zu bedenken. So. Ansonsten freue ich mich über jeden, der podcastet. Und ich meine, es gibt auch manchmal Podcasts zum Beispiel, die wirklich nur für die eigenen MitarbeiterInnen bestimmt sind. Dann ist es natürlich klar, da muss es auch nicht unbedingt irgendwie ein packendes, spannendes Thema sein, sondern kann vielleicht auch einfach mal Geschichten aus dem Unternehmen oder so sein. Aber da muss man sehr gut verstehen, was möchte man damit erreichen? Möchte man zum Beispiel auch einfach nur manchmal Kunden binden? Also ich glaube, es gibt auch kleinere mittelständische Unternehmen, die vielleicht einfach sagen, hey, ich bin Experte in diesem einen Thema und deswegen mache ich einen Podcast darüber und dann binde ich irgendwie in meiner Nische irgendwie so ein paar Kunden. Auch absolut legitim und in Ordnung. Es muss ja auch nicht jeder Podcast den Anspruch haben, das nächste gemischte Hack zu werden, sondern es gibt sehr große Podcasts und Podcasts, die genau die richtige Nische erreichen und da eben dann in dieser Nische erfolgreich sind. Also wenn es 500 Schildkrötenzüchter gibt und mein Podcast von Schildkrötenzucht irgendwie 200 hören, dann habe ich ja eigentlich alles erreicht, was ich erreichen muss.
So. Total. Du bist seit 4 Jahren Head of Podcast bei Spotify. Du hast schon erwähnt, ihr bekommt viele Pitches, Menschen, Creators, die sich bei euch bewerben. Es ist wahrscheinlich eine Frage, die kriegst du wahrscheinlich 100-mal pro Tag gestellt. Gibt es für dich so ein Suchraster? Gibt es bei dir so Do's and Don'ts, wo du sofort erkennst, wenn du die Anfragen durchgehst, dass du erkennst, das wird was und das ist ein No-Go? Also was sind die Do's and Don'ts für alle, die jetzt sagen, ich habe den Podcast zu weit gehört und ich will da jetzt auch in dieses Milliarden-Business. Ich will auch einen 100-Millionen-Vertrag. Was ist dein Rat?
Genau, also es ist so, dass ich sage immer, es ist ein Dreiklang. Also was macht einen guten Podcast aus? Für mich ist es ein Dreiklang aus 3 Dingen. Und zwar einerseits wirklich, und das ist die Basis, eine gute Produktionsqualität. Also es gibt manche Podcasts, die, wenn man sich wirklich, wirklich wahnsinnig fürs Thema interessiert, wo man auch eine schlechtere Qualität aushält, wirklich. Aber eigentlich ist die Basis eine gute Produktionsqualität. Also ein gutes Mikrofon, ein sauberer, trocken klingender Raum. Da braucht man auch nicht viel für. So, das ist, glaube ich, so die Basis. Und dann eine gute Geschichte. Also selbst ein Interview-Podcast oder die guten Interview-Podcasts oder auch gute Laber-Podcasts folgen einer Art Geschichte oder haben einen gewissen Spannungsbogen. Also da ist es immer wichtig, ist das Thema relevant oder, also ist es aktuell oder relevant oder hat es irgendeinen spannenden Take. So, ich glaube, das ist auch wichtig. Und dann als letztes, und das ist so die Magie, die man dann, das ist irgendwie so ein bisschen Magie, der Host. Also entweder die Magie zwischen zwei Hosts, die Chemie zwischen zwei Hosts oder auch manchmal gibt es einfach Leute, die sind halt geborene Podcaster. So. Ja. Und das muss man einfach ausprobieren. Also ist jetzt zum Beispiel auch der Einschlaf-Podcast, ist ja auch ein sehr großer Podcast bei uns, also auch in den Top 50 mindestens. Und da ist es jemand, der zum Beispiel einfach Wikipedia-Einträge vorliest oder Gedichte oder so. Und er ist halt auch geborener Podcaster und zwar genau für dieses eine Thema und für diese eine Situation und zwar einschlafen. So, also.
Perfekt. Sarul, aber jetzt sag uns bitte, wie bist du eigentlich in dieses Business gekommen? Wie bist du eigentlich in das Podcast-Business gekommen? Wenn wir auf deine Karriere mal schauen, du bist in der Mongolei geboren und hast in Berlin und Paris Business Administration studiert und in Amsterdam deinen Master gemacht. Dann hast du wahnsinnig schnell Karrieresteps gemacht. Du warst bei Condé Nast, wir waren beide mal bei Condé Nast, aber nicht zur selben Zeit. Du warst bei Bertelsmann und du warst an der Hamburger Journalistenschule. Was hat dich in dieses Podcast-Game gebracht? Wie bist du in das Business gekommen?
Einfach sehr viel Glück, also zur richtigen Zeit auch Podcast entdeckt zu haben, glaube ich. Also das ist ja sowas, was man gar nicht planen kann, aber manchmal kommt man dann zur richtigen Zeit an ein Momentum, wo dann eben sich auch ein Markt sehr gut entwickelt und kann dann früh bei was dabei sein. Also ich glaube, das war so ein sehr großer Faktor. Also ich habe halt Serial 2015 entdeckt und dann ging halt irgendwie in Deutschland so mit, damals waren Sex-Podcasts ganz groß, also Besser als Sex, vielleicht erinnert sich jemand noch dran, oder auch Hotel Matze war einer der ersten und Beste Freundinnen. Dann ging so diese erste oder diese neue deutsche Podcast-Welle los und ich war gefühlt irgendwie mittendrin, weil wir, also ich hatte zwei Freunde kennengelernt, die auch podcasten und dann haben wir das erste Podcast-Festival organisiert, damals noch irgendwie einfach am See in Potsdam mit 1000 Leuten. Da war dann Gemischtes Hack einfach noch, ist kurz vorbeigekommen und hat dann geredet. Also so, es war alles noch irgendwie so einfach sehr neu und irgendwie auch ja, unbedarft. Aber da hatte ich, glaube ich, einfach auch sehr viel Glück zur richtigen Zeit, dann das Medium Podcast entdeckt zu haben und dann ging der Markt eben ab. Und ich habe mich auch einfach total ins Medium verliebt, weil, wie ich jetzt auch schon sehr oft gesagt habe, man kann so viel Zeit mit Podcasts verbringen. Ja, und dann hat es sich irgendwie so perfekt zusammengefügt.
Hattest du eine Karrierestrategie dabei oder ist es passiert, weil du zweimal jetzt schon das Wort Glück genannt hast?
Ja, ich glaube, es ist einfach, also man kann es einfach nicht absprechen. Also man kann natürlich Glück manchmal forcieren, glaube ich. Also man kann hart arbeiten und sich auch immer wieder in Situationen bringen, wo man vielleicht die Möglichkeit hat, irgendwie was zu entdecken oder was Neues zu finden, was einen total fasziniert. Aber am Ende ist es dann doch auch sehr viel Glück dabei. Trifft man die richtigen Leute und traut man sich dann zur richtigen Zeit, weil man eben die richtigen Leute hat, auch irgendwie in was rein. Und deswegen so, also vor allem Karrierestrategie, das, also eine Karriere beginnt ja irgendwie, wenn man anfängt zu studieren und da ist man ja 18 oder 19 und nein. Also ich hatte keine Karrierestrategie. Ich glaube, was mir immer wichtig war, ist irgendwie was zu machen, was relativ Neues und da hatte ich dann irgendwie dann doch immer Glück, auch an den richtigen Stellen zu sein, wenn was Neues losging und ich finde so, jedem Anfang wohnt auch irgendwie so ein Zauber inne. Es war ja auch bei Condé Nast im Digitalbereich, da war es dann so, oh, die Digitalisierung geht los. Und dann eben bei Spotify sehr quasi in Podcast reinzukommen, wenn Spotify gerade anfängt, extrem viel Geld in Podcast zu investieren, war dann auch einfach wirklich ein Lucky Shot.
Du hast Festivals organisiert, hast du gesagt. Gab es für dich in deiner Karriere mal diese Überlegung zu sagen, ich mache da mein eigenes Business, ich bin Host meines eigenen Podcasts und ich mache alles, damit ich selbst meinen eigenen großen Vertrag bekomme als Host? Gab es diese Idee, einen eigenen Brand, eine eigene Company zu bauen? Oder anders gefragt, was hat dich dann zu Spotify geführt, dass du gesagt hast, das ist dein Claim to Fame?
Ja, also ich habe, bevor ich bei Spotify war, dann auch wirklich auch selbstständig gearbeitet und dachte, ich werde jetzt einfach großer Podcast-Boss. habe auch einen eigenen Podcast gemacht, aber ich muss zugeben, ich bin einfach nicht konstant genug gewesen, also oder nicht konsequent genug gewesen. Und da bin ich dann auch echt ganz froh, dass ich das nicht machen muss, sondern dass wir einfach mit Kreativen zusammenarbeiten und denen erklären können dass Konsequenz, die ich nicht hatte, dann eben doch auch entscheidend ist. Und Spotify, also ich bin zu Spotify gekommen, weil Spotify damals das Podcast Festival auch gesponsert hatte. Also wir waren Partner. Nach dem zweiten Jahr, wo das Podcast Festival auf die Ohren hieß, das von Spotify gesponsert wurde, habe ich mich natürlich auch so ein bisschen in die KollegInnen verliebt und Es ist halt Spotify, ne? Also ich glaube, so für jeden irgendwie jungen Menschen ist es einfach eine coole App. Also ja, dementsprechend hatte ich dann das Glück, dann auch Westworld fett zu lernen.
Dann muss ich dich wohl nicht fragen, ob dein Job ein Traumjob ist, oder?
Ja, also es ist einfach, also es ist auch total, es klingt total abgedroschen und also es ist, was soll ich jetzt auch anderes sagen, ne? Aber es ist wirklich so, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, irgendwie, wie ich mir einen besseren Job gerade backen soll oder machen soll, weil ich arbeite mit sehr, sehr smarten, kreativen Leuten zusammen, nicht nur auf Talent-Seite und Podcaster-Seite, sondern auch mit KollegInnen, aber auch mit spannenden PartnerInnen wie Halima zum Beispiel oder Kupra oder dir. Und den ganzen Tag, also wie du schon gesagt hast, irgendwie 55.000 Minuten Podcast zu hören und dass keiner sagt, arbeitest du eigentlich? Oder so, das ist schon einfach eine sehr glückliche Situation, ja.
Du hast so viel erreicht. Du bist Head of Podcast im Dachbereich. Was treibt dich an? Was ist deine Motivation? Wie stehst du morgens auf und was ist deine innere Power?
Also am Ende wirklich das auch, was ich jetzt gerade schon gesagt hatte. Also andere Menschen. Also ich finde auch so, ich ziehe gerade auch super viel Energie aus diesem Raum, weil ich das Gefühl habe, dass ich hin und wieder mal so ein Nicken kriege und merke, okay, hier sind bestimmt auch Podcaster. Und das finde ich irgendwie einfach so cool, dass man den ganzen Tag mit Leuten arbeitet, die irgendwie kreieren, die was kreieren wollen und die auch denken, dass sie was zu erzählen haben. Das ist total spannend. Also ich liebe es irgendwie zu brainstormen und da habe ich auch ein ganz, ganz tolles Team einfach. Natürlich auch einfach Dinge zu machen, also und zu schaffen. Also so wie jetzt All Ears, die erste große Podcast-Konferenz. Wir hatten einfach die Idee und wir haben irgendwie ein bisschen Geld zusammengenommen, haben Partner gesucht, ein paar Partner gesucht und dann haben wir es einfach gemacht. Und ich glaube, das ist so, wenn es irgendwas gibt, was mich motiviert, dann ist es einfach so ein bisschen machen und mit anderen Leuten zu sprechen, zu brainstormen, die auch machen. Das finde ich total faszinierend und spannend. Und ansonsten, also ich kriege auch ein Gehalt, ne?
Also. Und sag mal, was ist dein Blick nach vorn? Wir haben gelernt, das ist ein junges Business, 2000 gegründet, eigentlich richtig hot und sexy seit 2016. Jetzt leben wir natürlich in einer Zeit von KI, künstlicher Intelligenz, die alles beeinflusst und aller Voraussicht natürlich auch das Podcast- und Musikbusiness verändert. Wie ist dein Blick nach vorne 2030, 2040? Was ist deine Vision von dem Podcast-Business der Zukunft?
Also KI spielt ja jetzt schon eine große Rolle. Also sei es bei uns auf der Plattform, also wir haben auch ganz viel Machine Learning und natürlich auch arbeiten auch immer mehr mit künstlicher Intelligenz, um zu verstehen, okay, wie empfehlen wir zum Beispiel andere Podcasts oder ne, wie können wir das Hören verbessern? Aber auch ganz viel auf der Produktionsseite wird mittlerweile mit KI gemacht. Übermorgen bei All Ears gibt es auch zwei Sessions zu KI, weil mittlerweile ganz viele Sachen auch durch KI gemacht werden können. Also sei es von der Recherche über den Schnitt von Podcasts. Also ich glaube, da wird noch ganz viel passieren. Bis hin zu coolen Coverarts. Also ich meine, wir haben ja alle wahrscheinlich jetzt langsam mal diese Bilder eingegeben in irgendeine KI, was wir denn gerne hätten. Und da könnt ihr natürlich auch einfach euer Cover selbst eingeben zum Beispiel. Deswegen, ich glaube, da wird sich ganz viel tun. Und ansonsten hoffe ich, dass Podcast ein Medium wird wie Radio, wie TV, wie Print. Dass man sagt, ja, zu meinem Medienkonsum gehören eben auch Podcasts für jeden Deutschen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und was darüber hinaus passiert, das würde ich mir irgendwie gar nicht anmaßen, mir vorzustellen. Also wovon ich auch ausgehe, das ist, dass weiterhin kreative Ideen und eben wirklich auch die richtigen und wichtigen und relevanten Geschichten weiterhin die sein werden, die viel gehört werden. Und interessante Persönlichkeiten. Also das ist wahrscheinlich ein Fixum.
Ich weiß natürlich, dass es ein Blick in die Glaskugel ist, aber natürlich diese neue Technology hat immer eine Faszination und wir umarmen ja auch immer die neue Technology. Siehst du möglicherweise auch im Bild, dass wir in 10 Jahren, 20 Jahren in dem Ranking, in den Charts bei Spotify 50% KI-Podcasts haben und 50% mit Human Intelligence oder ist es auch denkbar, dass es eine komplette KI-produzierte Podcast-Hitliste gibt?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Also jetzt nur von mir ausgehend, jetzt als Podcast-Hörerin, kann ich mir das aktuell einfach sehr schwer vorstellen, weil das ja das ist, was wir eigentlich wollen, diese intime Situation. Also wir sagen ja auch immer, das Podcast-Hören ist irgendwie auch eine intime Situation, weil die meisten hören ja über Kopfhörer und es gibt eigentlich nichts, was so nah direkt zu einem ins Gehirn geht, mehr oder weniger. Diese Intimität, hoffe ich, bewahrt sich dieses Medium. Deswegen fällt es mir sehr schwer, mir das so vorzustellen. Aber wer weiß, also da bin ich, vermag ich mir nicht vorzustellen, was da kommt in Zukunft oder wie die Charts aussehen dann oder wie viel Prozent KI wir dann haben in den Charts.
Wir treffen uns einfach in 10 Jahren, 20 Jahren wieder zum Podcast und dann besprechen wir das. Sehr gut, dann lass uns bitte noch zum Abschluss einmal zurückschauen und damit kommen wir zur letzten Frage. Du bist heute 34 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere gemacht und erreicht hast, welchen Business-Rat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
Also ich meine, am Ende ist es so schwer, irgendwie einen guten Rat zu geben, weil dann ja doch alles, was man auch falsch gemacht hat auf dem Weg, einen dann irgendwie dahin geführt hat, wo man jetzt ist. Und wenn man halbwegs zufrieden ist, da wo man ist, dann will man ja auch gar nicht so viel anders machen. So wie Zeitreisen. Man hat ja dann doch sehr viel Angst, wenn man zurückreist, irgendwie was zu machen, dass man dann selbst nicht mehr geboren wird oder so. Okay, sehr, sehr nerdy thought, aber ich lasse es mal so stehen. Mein Rat vielleicht ist auf jeden Fall, oder was mir sehr gut getan hat, ist, mich mit den richtigen Leuten zu umgeben. Also ich hätte wahrscheinlich gesagt, umgib dich mit den Leuten, die du spannend findest, umgib dich mit den Themen, die du cool findest und gib dann irgendwie auch alles, weil nur dann kannst du ja auch die Gelegenheiten kriegen, da irgendwie so zu zeigen, was du willst oder auch das zu finden, was du gerne willst. Und vielleicht Lichtschutzfaktor 50. Also wenn ich nochmal zurückgehen könnte.
Und starte deinen eigenen Podcast, wenn du 20 bist. Starte ins Podcast-Business.
Unbedingt True Crime. Vor 15 Jahren. Das wäre, glaube ich, das gewesen, ja.
Wahnsinn. Sehr wohl. Vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön und sehr viel Spaß gemacht, ja.
Worauf freust du dich jetzt beim All Ears Festival am meisten?
Oh, es gibt so viele Sessions, auf die ich mich freue. Ich finde eine total spannend und zwar haben wir Anne Will, die mit Paul Ronsheimer auf der Bühne sitzt. Anne Will muss ich nicht erklären, aber Paul Ronsheimer als stellvertretender Bild-Chefredakteur und sie eine total spannende Kombi, weil jetzt beide auch podcasten und beide auch sehr politische Podcasts machen. Die Session finde ich sehr spannend und dann ist natürlich auch die Party immer ein Highlight, Open Bar, also die geht dann auch immer so bis in die Puppen. Also ich erinnere mich, letztes Jahr war es dann so, dass um 3:30 Uhr nachts dann Tommy Schmidt noch an der Karaoke-Maschine zum Beispiel stand und wir alle noch Karaoke gesungen haben. Also da passiert dann auch noch mal schöne Dinge am Abend. Darauf freue ich mich.
Bar ist jetzt auch unser Stichwort. Sowohl vielen, vielen Dank. Alles Liebe für dich, alles Liebe für deine Familie, für das Spotify-Team und natürlich für alle Podcasterinnen und Podcaster da draußen, dass sie viele Inspirationen haben und einfach tolle Podcasts machen. Und vielen Dank hier an euch, an die Gäste heute hier beim Tomorrow Live in der Cupra City Garage in Berlin. Vielen, vielen Dank.
Danke.
Tomorrow, der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra. Design, Style, vernetzt, nachhaltig, Antrieb und Mindset einer neuen Generation. Schön, wenn nicht nur der Kopf ja sagt, sondern auch das Herz. Mehr Infos auf cupraofficial.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.